ARD Sounds.
Und dann hat er gesagt, ach, das können wir doch mal hier probieren. Und da haben wir natürlich alle mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, bist du wahnsinnig. Lass uns im Maschinenbau bleiben, das können wir. Luftfahrt haben wir keine Ahnung von. Naja, dann lief das Projekt ein und irgendwann waren wir dann auch mal an einem Punkt angekommen, oh je, ja, es sieht doch wirklich aus wie ein Hubschrauber, es wird einer. Weil wir kamen ja aus dem Maschinenbau, wir hatten ja überhaupt keine Ahnung von der Luftfahrt, ne?
Keine Ahnung von Luftfahrt, aber den festen Willen, es trotzdem zu schaffen. Heute baut EDM Aerotech im Eichsfeld zertifizierte Helikopter und beliefert Kunden bis in die USA. Ich bin Johannes Michael Noack und einmal pro Woche stelle ich Ihnen diese Hidden Champions vor. Die unsichtbaren Champions aus Thüringen.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.
Heute geht's hoch hinaus im wahrsten Sinne. Wir besuchen ein Unternehmen, das Helikopter baut, also kein Spielzeug, kein Hobby, sondern hochzertifizierte Luftfahrttechnik made in Thüringen. EDM Aerotech in Geisleden. Und bei mir im Studio gelandet ist die Chefin des Ganzen, der Hubschrauberschmiede Anja Ernst. Herzlich willkommen.
Hallo.
Frau Ernst, wie heißt es denn richtig, Hubschrauber oder Helikopter?
Man kann beides sagen. Helikopter kommt eher so aus dem Englischen und Hubschrauber eher so aus dem Deutschen.
Wie nennen Sie es? Gibt's was Liebevolles?
Eigentlich heißt er in der Umgangssprache Ultraleicht-Hubschrauber, weil es ist ja eine Extraklasse. Gehört ja nicht zu den großen Hubschraubern, sondern zu der Ultraleichtklasse.
Na, nicht ganz umgangssprachlich, aber das muss man verstehen. Ich bring's noch mal auf den Punkt. Sie bauen keine Ventilatoren, Sie bauen Helikopter mit entsprechender Zulassung. Das ist ja auch ein wichtiges Merkmal. Und ich gehe mal davon aus, dass Da Vinci nicht zu Ihren Vorfahren gehört hat, der vielleicht diese ersten Zeichnungen damals gemacht hat und Flugzeugbau auch nicht unbedingt zu Ihrer Familiengeschichte. Wie bitteschön sind Sie auf diese verrückte Idee gekommen?
Auf diese verrückte Idee kam eigentlich mein Vater. Mein Vater hat sich 1982 selbstständig gemacht, damals noch zu DDR-Zeiten alleine, im Ratiomittelbau und Werkzeugbau. Und ja, kurz vor der Wende hatten wir dann 9 Angestellte. Und dann kam die Wende erstmal, dann kam erstmal das Nichts, ne? Klar, im Osten gab es keine Arbeit, der Westen hat dem Osten keine gegeben. Es waren schwierige Zeiten, aber trotzdem, mein Vater war schon immer ein Macher und das, was er sich in den Kopf gesetzt hat, das wurde auch durchgezogen. Und er hat es dann tatsächlich geschafft, die Firma auch im Westen nach vorne zu bringen. Wir haben vorher in einem kleinen anderen Ort waren wir ansässig in Westhausen und hatten da eine Halle. Und so 1999 waren wir dann auch so groß gewachsen, dass wir ca. 50 Mitarbeiter hatten. Und mein Vater hat gesagt, wir müssen jetzt hier raus, wir müssen jetzt was anderes machen und wir müssen jetzt größer werden, um überhaupt auf dem Markt bestehen zu bleiben. Wir sind dann da damals schon in die Maschinenentwicklung gegangen und haben selber Maschinen entwickelt und haben dann 2001 sind wir dann nach Geislingen gezogen und haben dann die erste Halle gebaut und haben uns da dann halt versucht, immer weiterzuentwickeln.
Also große Fertigungshalle?
Große Fertigungshalle mit Zerspannung, mit einer Dreherfräserei, mit einer Schweißerei und haben halt auch alles versucht, aus eigener Hand zu machen, eine eigene Elektroabteilung. Ja, mittlerweile sind wir jetzt bei circa bei der Dreiling Maschinenbau bei 130 Mitarbeitern.
Aber nochmal ganz kurz, das hat alles nichts mit Fliegerei zu tun.
Ja, da kommen wir gleich hin.
Wir reden von Maschinenbau.
Genau, wir reden vom Maschinenbau. Nur, das gehört zur Geschichte dazu. Ne? Na, jedenfalls hat mein Vater, heute sind wir ungefähr 130 Mitarbeiter, haben eine Produktionsfläche von 11.000 Quadratmeter und liefern Maschinen in die ganze Welt. Sondermaschinenbau. Wir entwickeln, wir fertigen, wir konstruieren, wir bauen, wir machen alles selber, wir programmieren. Und aus der Leidenschaft raus des Fliegens kam mein Vater dann 2007 mal ins Büro rein und hat gesagt, oh, ich mache jetzt mal meinen Flugschein.
Ah, okay, also er war bisher nur mit dem Flugzeug in Urlaub geflogen?
Genau,
oder?
Also wenn er nur in Urlaub geflogen und er hatte schon immer mal die Idee, ich könnte ja mal meinen Flugschein machen und... Ja, und dann hat er gesagt, ich mache jetzt meinen Flugschein. Frag mal deinen Mann. Dann habe ich gesagt, nee, ich mache auch mit. Ach, du nicht, du bist eine Frau.
Oh.
War seine Aussage damals. Naja, ich habe mich trotzdem durchgesetzt und habe gesagt, nee, ich mache mit. Und mein Bruder, mein Vater, mein Mann und ich haben dann einen Flugschein gemacht auf Ultraleichtflächenflugzeug. Ja, und dann kam das halt so. Man lernt halt viele Leute kennen. Und ja, und mein Vater sagte dann irgendwann, ach Mensch, wir könnten doch eigentlich selber. Und ich habe jetzt mal wen kennengelernt. ach, das machen wir mal bei uns und versuchen jetzt mal einen Hubschrauber zu bauen.
Bevor wir hier weiterreden, ich will mal ganz kurz verdeutlichen, wovon wir hier eigentlich sprechen. Und am besten kann das Ihr Sohn, Laurin, den habe ich nämlich bei Ihnen vor Ort in der Montagehalle getroffen.
Du hast die Montage unter dir.
Das ist genau.
Darf ich fragen, wie alt du bist, Laurin?
24.
Also quasi reingeboren ins Unternehmen.
Reingeboren, reingewachsen, ja.
Und willst du auch hier nicht wieder raus?
Nö, der Plan ist hier zu bleiben.
Wann ist die Hubschrauberlizenz dran?
Die ist schon da tatsächlich.
Die ist schon da?
Genau, ich habe vor 2 Jahren, oder letztes Jahr habe ich die PPLH gemacht in Mönchengladbach und dieses Jahr vor 2 Wochen die ULH-Lizenz. Also alles in trockenen Tüchern.
Das heißt, die Tests werden jetzt von dir selber gemacht?
So ist es.
Okay, was sehen wir denn jetzt hier, was hinter dir steht?
Genau, hier sehen wir einen Koaxialen Ultraleichthubschrauber mit 600 Kilo Abflugmasse. Genau, das Markante an unserem Hubschrauber, wir haben 2 drehende Rotorebenen, keinen Heckrotor, ein 6-Zylinder-Boxer, 3,9 Liter Hubraum, luftgekühlt. Genau, das Luftfahrzeug ist ausgelegt für 2 Personen und halt einfach zum Spaß haben.
Ach, nur zum Spaß haben? Mhm. Ist auch ein teurer Spaß, ne?
Ein sehr teurer Spaß, das ist richtig.
Wie groß ist der Tank für das Teil?
Genau, wir haben 2 Varianten, einmal 44-Liter-Tank, einmal 70-Liter-Tank und mit dem 70-Liter-Tank kommst du roundabout 3 Stunden plus eine halbe Stunde Reserve.
Das heißt, in Kilometer übersetzt, wenn man es jetzt mal mit einem Auto vergleichen möchte.
Genau, mit dem Auto vergleichen wir es ungefähr um die 300, 350 Kilometer. Wir haben, unser Beispiel ist eigentlich ganz schön, du deckst mit einer Tankfüllung quasi ganz Deutschland ab. Du kommst von uns aus, in der Mitte von Deutschland, kommst du in jede Region quasi. Bis an die Ostsee, bis an die Alpen.
Brauche ich ein besonderes Benzin?
Nee, ganz normal, Super Plus, 98 Oktan oder höherwertig.
Leistung?
Genau, wir haben eine Spitzenleistung von 160 PS und eine Dauerleistung von 145 PS. Und ungefähr einen Kraftstoffverbrauch von knapp 20 Liter die Stunde, was sehr gering ist.
Ja, Hut ab, 160 PS halte ich jetzt für, hätte ich gedacht, Gottes Willen, damit kann man gar nicht abheben, aber reicht.
Das reicht, definitiv. Und das Verblüffende ist ja, dass diese sehr hohe Leistung eigentlich bei einer sehr geringen Drehzahl anliegt von 2900 Umdrehungen.
Wenn ich jetzt damit in den Urlaub fliegen wollte, kann ich dann auch noch Gepäck mitnehmen?
Unter den Sitzen haben wir theoretisch 2 Verstaumöglichkeiten, genau, wo man leichtes Handgepäck mitnehmen kann.
Also Surfpad wird nichts?
Nee, das wird schwierig. Man kann es vielleicht unten drunter binden, ja, aber mehr kann man nicht drin verstauen.
Soweit erstmal Ihr Sohn, den wir später nochmal hören werden. Zurück zu Ihrem Vater. Warum eigentlich Hubschrauber und nicht Flächenflugzeug?
Das kam ihm so in Sinn rein, weil er da jemanden kennengelernt hatte und der wollte auch hatte mit Hubschraubern viel zu tun und dann sollte er mal hier und da bauen. Und dann hat er gesagt, ach, das können wir doch mal hier probieren. Und da haben wir natürlich alle mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, bist du wahnsinnig, lass uns im Maschinenbau bleiben, das können wir, Luftfahrt haben wir keine Ahnung von. Nö, ach komm, so ein bisschen nebenbei, das ist nicht schlimm, da stellen wir mal 2 Leute ab und das kriegen wir schon hin. Naja, gut. Naja, dann lief das Projekt ein und irgendwann waren wir dann auch mal an einem Punkt angekommen, oh je, ja, es sieht doch wirklich aus wie ein Hubschrauber, es wird einer. Wir hatten auch natürlich viele Kontakte dann mittlerweile gesammelt, weil wir kamen ja aus dem Maschinenbau, wir hatten ja überhaupt keine Ahnung von der Luftfahrt, ne? Und haben dann, wie gesagt, das bei uns gemacht. Und irgendwann war man an dem Punkt, ja, jetzt musste er fliegen. Ne? In Deutschland war es ja gar nicht möglich. Ne? Es gab ja überhaupt nichts in Deutschland. Es gab keine Zulassung, es gab kein Gesetz, es gab nichts. Und wir haben die ersten Flugtests damals in Russland gemacht. Da war es unkomplizierter. Klar muss man natürlich den Hubschrauber mit dem LKW nach Russland bringen. Aber so fing dann da alles an. Und wir haben das da dann probiert.
Ich gehe nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Sie haben was für eine Ausbildung gemacht?
Also ich habe die allererste Ausbildung, ich bin ein Wendekind, ich bin auch zur Wendezeit rausgekommen aus der Schule und habe die erste Ausbildung als Augenoptikerin gemacht. Weil damals wusste ja noch keiner, ob irgendwann mal was in dieser Firma passiert oder wie es weitergeht, ne? Und habe dann auch 5 Jahre gearbeitet als Augenoptikerin und war dann aber irgendwann an einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, nee, ich will nicht mehr. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, ich will das nicht mehr. Und dann hat mein Vater gesagt, es wird ja auch Zeit, du fängst jetzt bei uns an. Ja, und dann habe ich noch meine weitere Ausbildung gemacht als technische Zeichnerin und als Konstruktion Maschinenbau. Das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht, bis ich dann natürlich in die ganze Personalplanung, Buchhaltung und so einen ganzen Kram reingerutscht bin mit meiner Mutter zusammen. Wir wurden dann ja immer größer und es wurde immer mehr. Ja, und dann habe ich das ja viele Jahre gemacht mit meiner Mutter zusammen. Und ja, bis dann irgendwann dieser Tag kam, wo mein Vater dann mal wieder ins Büro früh reinkam und guckte zum Fenster raus und sagte, du, da unten das Grundstück, das ist noch frei. Und da sage ich, ja und? Ja, ich habe schon mit dem Bürgermeister gesprochen, das kannst du kaufen, da baust du eine Halle hin und du gehst mit dem Hubschrauber da runter. Habe ich gesagt, nee, das kannst du vergessen. Du kannst noch mal drüber schlafen, aber ich habe schon beschlossen. Das waren seine Worte und dann bin ich gegangen.
Und jetzt bauen Sie Hubschrauber.
Und jetzt baue ich Hubschrauber. Also es war eine schwierige Zeit, weil eigentlich habe ich dann auch gehofft, ach, hoffentlich spielen die Banken nicht mit und hoffentlich wird das alles nichts, weil ich bin ja völlig ins kalte Wasser geschmissen worden, auch ins Eiswasser, weil ich wusste ja gar nicht, was da auf mich zukommt, ne?
Keiner von Ihnen hat jemals irgendein Fluggerät gebaut. Nein. Wie stelle ich es mir? Sie müssen ja irgendwie angefangen haben. Haben Sie jetzt einen Kufen hingestellt und langsam
wir haben Kufen hingestellt und haben dann mit vielen Leuten gesprochen, hatten auch einige Unterstützung aus Russland, damals von ehemaligen Konstrukteuren von Kamov, Rentner, die uns da ein bisschen unterstützt haben, aber die Konstruktion, alles haben wir bei uns alles selber im Maschinenbau gemacht, das haben unsere Konstrukteure gemacht. Die sind auch ins kalte Wasser geschmissen worden von meinem Vater.
Die auch keine Ahnung von
Luftfahrttechnik hatten? Die hatten auch keine Ahnung von der Luftfahrt. Wir hatten alle keine Ahnung von der Luftfahrt.
Meine nächste Frage wäre jetzt geworden, in Westhausen oder Geisleden, wie viele Luftfahrttechniker hat es damals gegeben?
Kein.
Heute?
Heute gibt's 10, sage ich mal, aber damals gab's keinen. Nicht einen einzigen. Wir haben uns alles dann selber beigebracht und unsere Konstrukteure damals, beziehungsweise auch unser Chefkonstrukteur, der Herr Geppert, der hat sich da wirklich auch gut reingedacht in die ganze Materie und hat das ganze Rotorsystem entwickelt und konstruiert, was ja überhaupt nicht einfach war, ne? Und dann auch noch das Koaxialsystem, ne? Ja, was baut man jetzt? Naja, ach, wir können ja mal, fangen wir erstmal mit dem Koaxial. Das war alles so ein, ach, wir machen mal da sowas, ne? Dadurch, auch durch die Kontakte nach Russland, die ja, Kamov ist ja, die bauen ja hauptsächlich Koaxialhubschrauber, ne? Daher ist es dann gekommen, wir haben gedacht, naja, dann fangen wir erstmal mit dem Koaxialsystem an.
Das hat mir sehr schön Ihr Sohnemann erklärt, als ich vor Ort war. Jetzt haben wir im Schnelldurchlauf gerade die ganzen technischen Daten gehabt. Kein Heckrotor ist bei mir hängen geblieben. Heißt, dafür haben wir diese zwei Rotoren, die oben gegeneinander laufen. Macht es das einfacher oder eigentlich komplizierter?
Ich sage mal so, der Fertigungsaufwand kostentechnisch ist natürlich komplexer, keine Frage. Für den Endbediener ist es definitiv sicherer, einfacher zu fliegen, weil ein Hubschrauber mit Heckrotor hat, besteht die Gefahr, den Heckrotorausfall logischerweise. Und wenn man am Flähren ist, quasi das Luftfahrzeug abbremsen möchte, taucht ja das Heck hinten ein, also geht hinten runter. Und da besteht die Gefahr gerade bei, ich will nicht sagen unerfahrenen Piloten, aber bei frisch angefangenen Piloten, dass man das Heck aus Versehen hinten einditscht. Und mit einem Heckrotor ist die Gefahr, dass man sich den kompletten Heckrotor damit abreißt, dass er sich zerlegt. Und der Riesenvorteil ist an dem koaxialen Rotorsystem, du steckst 100% der Energie des Triebwerks in das Rotorsystem. Beim Heckrotor-Hubschrauber hast du ungefähr, je nach Modell, 30-35% Leistungsverlust, die der Heckrotor allein benötigt.
Ja, der kennt sich da auch bestens aus. Der baut die Dinger zusammen oder wartet sie auch. Also der macht auch Testflüge damit, der ist selber Pilot und weiß da genau, was, wo, wann hingehört.
Gehen wir mal an der Zeitschiene nochmal weiter. Jetzt haben sie also die Kufen hingestellt, hatten Hilfe aus Russland, haben diesen ersten Hubschrauber aufgebaut, nach welchen Plänen auch immer. Jetzt steht er fertig da. Jetzt muss das ja irgendwie mal testgeflogen werden. Haben Sie da jetzt gelost unter Ihren Mitarbeitern, wer das Ding fliegen muss oder darf?
Nee, wir hatten damals auch, wie gesagt, Unterstützung aus Russland und da gab es auch Testpiloten, die dann angefangen haben, die mit dem Hubschrauber zu fliegen. Es ist ja nicht so, dass man sich da reinsetzt und gleich losfliegt, ne? Man macht ja hunderte Stunden von Bodentests, ne? Der ist gefesselt am Boden und da wird gedreht und alles wird eingestellt. Da wird nochmal geguckt, was macht das Getriebe, was macht die generell die Einstellung. Also das war schon sehr aufwendig, das ist sehr aufwendig, bevor man den das erste Mal in die Luft lässt, ne? Was aber in Deutschland gar nicht gegangen wäre. Klar, Bodentest wären gegangen, aber in die Luft war überhaupt nicht drüber nachzudenken, weil es gab ja dazu nichts, ne? Und ich saß anfangs da und habe gedacht, ich weiß gar nicht, wie wird das hier irgendwann mal so weit kriegen, dass er überhaupt mit einer Zulassung hier in Deutschland fliegt, ne? Wir hatten dann Gott sei Dank auch durch unsere Flugschule, wo wir unseren Flugschein gemacht haben, Flugschule Hildesheim war das damals, mein Fluglehrer, der kannte auch viele Leute und der hat mich immer wieder unterstützt und hat immer gesagt, hier, du musst jetzt mal dahin und du musst mal mit dem sprechen. Und irgendwann war ich dann beim DULF gelandet, beim Deutschen Ultraleichtverband. Und der ist für Zulassung für Ultraleichtflugsportgeräte zuständig. Ja, und die haben dann ein Erprobungsprogramm zusammen mit dem Verkehrsministerium ins Leben gerufen. Und ja, dann lief das so und es dümpelte so vor sich hin. So, wenn man da nicht irgendwie selber versucht, dass es schneller geht. Ich meine, wir sind in einer freien Wirtschaft, wir müssen Geld verdienen. Ne? Und Naja, manchmal ist dann halt so, die Behörden sind dann nicht so die schnellsten. Ne?
Wann ist denn das erste Mal überhaupt dieses Teil geflogen, der erste?
Der erste ist 2013 in Russland geflogen.
Da waren Sie dabei?
Da war ich dabei.
Aber nicht mit drin?
Nee, nicht mit drin, nee, nee. Am Anfang immer alleine und ganz niedrig und immer vorsichtig, ja. Also ich habe ja 2011, habe ich ja dann die Firma gegründet, ne? Nachdem mein Vater gesagt hat, hier, jetzt musst du mal dein eigenes Ding machen. Und das ging auch alles ganz schnell. Am 4.4.2011 habe ich die Firma gegründet. 6 Wochen später habe ich angefangen zu bauen und ein halbes Jahr später sind wir eingezogen. Und dann habe ich mir natürlich hier in Deutschland, haben wir versucht, Experten natürlich mit ins Boot zu kriegen. Und haben auch viele Experten, auch Universitäten, gerade die FH München, die war am Anfang sehr viel Präsenz, die uns geholfen haben mit ihrer Expertise, mit ihren Berechnungen. Weil klar, wir konnten zwar es konstruieren, ne, aber vieles berechnen konnten wir ja auch nicht, weil wir gar nicht die Programme dafür hatten, ne. Und da haben die uns wirklich sehr, sehr unterstützt. Und wir hatten dann einen großen Pool gebildet um uns drumherum, die immer wieder bereit waren und aus Spaß an der Freude irgendwie auch mitgemacht haben. Naja, aber trotzdem gab es ja immer noch kein Gesetz. Es gab keine Zulassung.
Trotzdem nach 2 Jahren, erste Flugversuche schon, ich würde sagen schon nach 2 Jahren, finde ich ja sehr sportlich. Wie lange hat es dann gebraucht für die Zulassung?
Also die Zulassung hat 7 Jahre gedauert.
Das ist eine lange Strecke.
Ja, zu lang.
Und in der Zeit kann man das Teil ja auch nicht oder Nein. dieses Produkt auch nicht verkaufen. Das heißt, womit haben Sie denn Geld verdient?
Ja, mit Maschinenbau. Mein Vater hatte Gott sei Dank dann auch die glorreiche Idee, dass ich einen Teil des Maschinenbaus mitnehme. Also wir haben schon da viele Jahre für eine Firma Maschinenmontage gemacht. Also wir kriegen eigentlich im Prinzip alles geliefert und bauen die Maschinen zusammen. Und dieser Teilbereich bei uns in der Firma, der lief eigentlich gut und hat er gesagt, komm, den nimmst du mit, dann kannst du wenigstens schon mal ein bisschen Geld verdienen, weil Luftfahrt, ich habe nur Geld ausgegeben, aber ich habe keins verdient. Ne? Und wie es immer so schön heißt in der Luftfahrt, um ein kleines Vermögen zu gewinnen, muss man ein großes verbrennen. Das große habe ich verbrannt, das kleine bis heute noch nicht gewonnen. Vielleicht schaffe ich es auch noch irgendwann. Ich bin da guter Dinge.
Die Zulassung ist ja jetzt immerhin da. Ich will nicht, dass der Kaffee kalt wird, deswegen gerne auch mal zwischendurch.
Alles gut, danke. Naja, und jetzt mal zurückzukommen auf die Zulassung. Also der DULF hat dann dieses Erprobungsprogramm ins Leben gerufen und ja, aber dann gab es ja trotzdem nichts. Es mussten Bauvorschriften geschrieben werden, es musste ein Gesetz geben, ne? Ausbildungsrichtlinien und das Ganze drumherum. Ne? Und ja, wir haben dann unsere ganzen Experten zusammengenommen und haben gesagt, wir müssen jetzt selber die Bauvorschriften schreiben, das wird keiner tun. Das war was anfangs auch so ein bisschen verböhnt, weil wir gesagt haben, ja, wie kann denn das sein, dass ein Hersteller selber seine Bauvorschriften schreibt? Aber wer sollte es denn machen? Es war keiner da, der es gemacht hat. Also haben wir ganz viele Bauvorschriften genommen aus allen möglichen Klassen der Luftfahrt, haben die in einen Topf geschmissen, haben dreimal.
Was steht da so drin, wie ich welche Schraube festziehen muss?
Ne,
oder?
Ja, nicht ganz. Also es stehen schon gewisse Sachen drin, wie man was zu bauen hat, wie man was zu testen hat, was für Lasten es aushalten muss und so das Allgemeine steht da wirklich drin, was der Hubschrauber können muss, wie hoch, wie weit, wie schnell er fliegen muss, so ungefähr, ne? Welche Last er aushalten muss, was wann kaputt gehen darf oder auch nicht. Ne? Und man muss da sehr viele aufwendige Tests auch machen dann im Endeffekt. Aber da kommen wir dann noch zu, denke ich mal. Naja, jedenfalls haben wir dann gesagt, wir schreiben jetzt mal die Bauvorschriften. Ja, dann hatten wir die so halbwegs fertig, aber irgendwie ging es auch nicht vorwärts. Und mein Vater hatte dann das Glück und hat Dorothee Bär von Bayern kennengelernt. Die war damals so in Bayern für die Luftfahrt zuständig. Und die war total begeistert von dem Projekt und schickte mir dann irgendwann mal ihren Staatssekretär. Gut, der kündigte sich an, dass er irgendwelches Fachpersonal aus Bonn mitbringt, aber ich hatte da jetzt überhaupt nichts. Ich wusste jetzt auch nicht, was kommt da jetzt, ne? Ja, und dann kam der Herr vom Verkehrsministerium mit und ja, es war anfangs ein bisschen komisch. Ich wusste, dass er für die Zulassung bzw. für das Gesetz zuständig ist und hatte natürlich auch völlige Panik, weil mir immer gesagt wurde, sag keinem, dass ihr die Bauvorschriften geschrieben habt. Es kann ja nicht sein, dass das ein Hersteller selber macht. Aber ja, wir saßen dann in unserem Besprechungsraum und fragte dann, ja, was haben Sie denn mit den Bauvorschriften zu tun? Ja, da habe ich erst mal dumm geguckt und mein Vater dann, die haben wir selber geschrieben. Ach du liebe Güte, habe ich gedacht, jetzt ist es raus. Und dann guckt er mich groß an und sagt, ja, das erklären Sie mir jetzt mal. Naja, habe ich gedacht, gut, jetzt hilft nur noch die Wahrheit. Dann habe ich ihm erzählt, welche Experten da alles mit im Boot waren und welche Bauvorschriften wir uns als Vorbild genommen haben und so weiter und so weiter. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, das haben sie aber gut gemacht. Und dann sage ich, naja, wir sind der Hersteller und schreiben die Bauvorschriften selber. Und dann sagt er, ja, wer wollte es denn anders machen? Ich sage, ja, da haben sie recht. Und er war dann im Endeffekt so begeistert von dem, was wir da auf die Beine gestellt haben und was wir gemacht haben. Und ich hatte dann ein sehr gutes Verhältnis zu ihm und der hat das wirklich auch dann vorangetrieben. Klar hat er hinterher zu mir gesagt, oh Frau Ernst, wir waren doch wirklich schnell. Und dann habe ich zu ihm gesagt, oh, Herr Daumen, Ihr Verständnis von schnell und meins ist doch ein anderes, ne? Da haben wir noch so gelacht drüber. Weil klar, in der Industrie muss es doch alles schneller gehen, weil wir müssen Geld verdienen, ne? Das anders funktioniert nicht. Und wenn man dann auf irgendwelche Behörden, Ämter oder irgendwelche Leute warten muss, die dann ihren letzten Haken da drunter setzen, ist es doch wirklich manchmal schwierig und frustrierend, ne?
Jein, in dem Fall muss ich ganz leicht widersprechen, weil ich meine, wir reden von einem Fluggerät. Da steigen Menschen ein, die ja auch sicher wieder landen müssen.
Das ist richtig. Aber wir hatten ja zu der Zeit damals nach unseren Bauvorschriften, wo wir ja wussten, die werden so bleiben, hatten wir ja schon gearbeitet, ne? Und hatten schon alle Tests gemacht, ne? Also im Endeffekt zerstört man den kompletten Hubschrauber, ne? Um alle Tests zu machen. Man muss das nicht nur berechnen und die Zahlen auf dem Tisch stehen, man muss es in praktischen Tests nachweisen.
Das sah wie konkret aus? Sind wir wieder in Russland jetzt, oder?
Nee, haben wir alles in Deutschland gemacht, das haben wir alles bei uns gemacht. Wie zum Beispiel ein Falltest, ne? Dann wird geguckt, wie hält das Landegestell, ne? Also es wird dann aus 33 Zentimeter runtergeworfen und es darf sich nicht verbiegen, es darf nicht brechen, also es darf eigentlich nichts passieren. Es muss genauso aussehen wie vorher. Und das ist natürlich dann auch eine mega Aufgabe, das so hinzukriegen, ne? Ja, man berechnet, man sitzt dann da und denkt, ach, naja, eigentlich alles gut gerechnet, laut Rechnung passt alles, aber passt auch im praktischen Test, ne? Das war manchmal sehr kritisch, wo man auch in manchen Sachen dann gesagt hat, nee, da gehen wir jetzt nochmal drüber, das ändern wir jetzt nochmal, das ergänzen wir jetzt nochmal, ne? Aber es waren auch viele positive Sachen dabei, wie zum Beispiel die Rotorblätter. Die haben wir ja auch komplett aus Carbon bei uns selber entwickelt. Mit einem Experten für Rotorblätter, weil wir gesagt haben, nö, wir wollen jetzt nichts von der Stange kaufen, wir machen das hier selber, ne? Und ich weiß das noch genau, es war der 7. Januar 2012, da haben wir 24 Stunden lang das erste Rotorblatt gebaut, um es dann nächsten Tag zu zersägen. Das hat dann ein bisschen wehgetan, um zu gucken, ob wir alles richtig gemacht haben da drinnen, ne? Also so ein Carbon-Rotorblatt ist auch nicht so schnell produziert oder so schnell gebaut. Also man muss da schon sehr genau arbeiten, ne? Was jetzt im Moment gerade bei mir Frauen machen, die das wirklich gut machen und die da die Genauigkeit haben. Die Experten sagen immer, du musst dafür Frauen nehmen, weil die arbeiten genauer wie die Männer. Also jetzt nichts gegen die Männer, aber es ist auch wirklich so, die machen das wirklich gut, die haben sich da auch reingefuchst.
Die werden ja gebacken, oder wie war
genau,
das?
Genau, ja? Die werden gebacken. Also die sind aus Carbon, also wir fertigen die aus Prepreg, das ist schon vorgetränktes Carbon mit Harz. Das wird tiefgekühlt, wird das geliefert, das liegt bei uns in der Kühlzelle. Und dann wird es auf einem großen Karton geschnitten, die einzelnen Lagen. So ein Rotorblatt hat über 70 Lagen. Und dann wird es in die Aluminiumform einzeln reingeschichtet, ne? In der Mitte kommt dann so ein Hartschaumstoffkern rein und eine Trimkammer noch und Gewichte. Ja, und dann wird es wie so ein Waffeleisen, sage ich jetzt mal, zusammengeklappt. Und oben und unten sind Heizplatten, die das ganze Rotorblatt dann ausbacken. Das läuft ca. 8 Stunden dann, das Programm, in unterschiedlichen Haltephasen und Temperaturphasen. Und dann ist es am nächsten Tag fertig.
Backen, das fand ich schon recht witzig, diesen Begriff im Zusammenhang mit einem Helikopter-Rotorblatt. Und deswegen musste ich auch mal ganz kurz mit Ihrer Mitarbeiterin Beate darüber witzeln.
Die Rotorblätter werden gebacken.
Ja, genau, die werden erhitzt, also in die Pressform. Dann kommt der Deckel drauf, erhitzt, nächsten Tag ausgebacken.
Deswegen können das nur Frauen machen.
Genau, wieso?
Ich backe auch sehr gerne insofern. Nein, überhaupt nicht. Nein, nicht falsch verstehen. Nein, das sollte natürlich provokativ sein, aber das braucht schon eine hohe Präzision auch, oder?
Deswegen sollen das die Frauen machen, weil wir nicht in so ein Muster verfallen, wird einem immer nachgesagt. Die Männer machen das dann so steno hin und die Frauen arbeiten wohl konzentrierter.
Und mit Liebe.
Genau.
Vielen Dank.
Kurze Erinnerung, bevor es weitergeht. Das hier ist eine Spezialfolge. Normalerweise gibt es in diesem Kanal jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen. Unsere Reporterinnen und Reporter sind dazu im ganzen Land unterwegs. Wenn Sie immer informiert sein wollen, abonnieren Sie uns. Top-Thema Thüringen in ARD Sounds.
zurück zum Ernst. Frau Ernst, wer sind denn eigentlich Ihre Kunden?
Na, hier in Deutschland ist es so, es ist der kleinste Markt. Das sind eigentlich nur Privatleute, die den kaufen, weil das ist ja auch noch so ein bisschen unser Problem. Die Ultraleicht-Luftsportklasse sind ja, wie man schon sagt, nur Luftsportgeräte. Ne? Also dürfen sie nur für den Privatpiloten genommen werden. Ne? Wobei mit so einem Hubschrauber könnte man ja vieles machen und vieles günstiger auch. Ne? Stromleitung überwachen, Autobahnüberwachung, ne? Felderüberwachung, Brandüberwachung. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man damit machen kann. Aber es ist halt nicht so die, nicht so gewünscht, ne, weil es gibt ja auch noch die großen Hersteller, ne, und die haben natürlich ganz andere Zahlen wie wir mit unseren kleinen Hubschraubern, ne. Im Ausland ist das anderes, ne. Im Ausland werden die wirklich für alles Mögliche eingesetzt, aber gerade was auch Überwachung angeht, die sind da ein bisschen unkomplizierter, sage ich jetzt mal, beziehungsweise haben da auch schon andere Zulassungen für, was man damit machen kann, und haben da nicht so eng gestrickte Gesetze, wie wir die hier haben.
Was kostet denn so ein Hubschrauber bei Ihnen?
Also der geht so bei ca. 350.000 Euro netto los.
Geht los? Das heißt, dann da kann man auch noch Spezialwünsche sich erfüllen lassen?
Genau, es kommt drauf an, was man halt reinhaben will. Ne? Die Standardinstrumentierung, die drin ist, oder man ein Glascockpit mit Navi und dem ganzen Kram. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, andere Sitze, und deswegen geht der Preis dann auch noch ein bisschen nach oben.
Aber es gibt tatsächlich, ich sag mal, auch in Deutschland Leute, Hobbypiloten, die das nötige Kleingeld haben, die sagen, ich hätte gern einen Hubschrauber, den ich mir in den Garten stellen kann.
Ja, richtig, richtig. Naja, einen Garten stellen ist in Deutschland ja auch eher ein bisschen schwierig, ne? Es ist ja leider nicht möglich, in Deutschland in einem Garten zu landen, es sei denn, das Amt sagt, ja, kann ich machen, oder der Nachbar hat auch nichts dagegen, dass ich da mir einen kleinen Flugplatz oder einen Hubschrauberlandeplatz hinbaue. Das geht aber auch wirklich nur, wenn man wirklich außerhalb wohnt, in einem Ort schon mal gar nicht. Ne? Also das ist eher schwierig, und das ist auch natürlich der riesengroße Nachteil, ne, dass man immer flugplatzgebunden ist. Ne? Weil zum Flugplatz muss man auch irgendwie hinkommen. Also ich kenne klar kaum einen, der am Flugplatz wohnt und dann sagt, dann gehe ich jetzt heute Abend mal raus und fliege meine Runde los. Nee, die meisten müssen dann noch ein paar Kilometer fahren, um dann an irgendeinen Flugplatz zu kommen. Ne? Ist halt schwierig. Also wir haben bei uns in der Firma auch eine Außenstart- und Landegenehmigung für unsere Hubschrauber, was natürlich auch fantastisch ist, weil...
Das heißt, Sie dürfen vor der Firmenhalle starten und landen.
Genau, wir haben da so ein kleines Helipad, wo wir starten und landen dürfen, was auch super für uns ist. Ohne dem wäre es echt schwierig, weil wenn ich jetzt jedes Mal den Hubschrauber auf den LKW backen müsste und müsste den zum Beispiel nach Obermehler auf den Flugplatz bringen, wo wir ganz viele Flugtests machen, da bin ich eine Stunde unterwegs, ne? Und so setze ich mich da rein und bin nur eine Viertelstunde dahin geflogen, ne? Das ist dann überhaupt kein Problem mehr, ne?
Sie setzen sich da rein?
Na, ich jetzt nicht, aber meine Piloten.
Genau, Ihren Sohn Laurin zum Beispiel, der hat mir das Prinzip und die Bedienung Ihrer Helikopter ganz genau erklärt. Mein Sohnemann hat so eine kleine Drohne, da gibt's auch zwei Hebel, einer für hoch, runter, um die eigene Achse drehen, und der andere für die vier Flugrichtungen. Die fliegt man hoch, die steht stabil in der Luft und dann, ja, viel Spaß. Ist das jetzt ähnlich hier?
Ja, hier hast du vielleicht ein paar mehr Hebel. Wir haben hier einmal den kollektiven Blattverstellhebel.
Das ist wie die Handbremse sozusagen im Auto. So sieht es zumindest aus.
Sozusagen,
ja, genau. Völlig andere Funktion.
Genau, hiermit regeln wir quasi nur die Flughöhe. Mhm. Das heißt, kollektiv, weil alle Blätter gleichmäßig verstellt werden. Dann haben wir gleichzeitig noch das Drehgas dran, ne? Womit man, wenn man den Hubschrauber startet, die Motordrehzahl regeln kann und dementsprechend auch die Rotordrehzahl. Wenn die Drehzahl 100% erreicht, dann übernimmt das unser Governor.
Der ist unser wer?
Unser Governor heißt das System. Das ist quasi die elektrische Drehzahlregelung, das Regelung, dass du während des Fluges die Drehzahl immer bei 100% hältst. Also das hält ja diese Regelbox elektrisch, deswegen brauchst du nicht die ganze Zeit hier am Gas rumspielen.
Ich muss nur am Anfang einmal Gas geben, bis ich mein Vollgas erreicht habe, und dann macht das Gerät das für mich.
Dann macht das von alleine.
Okay, so, aber dann habe ich trotzdem noch ein paar andere Sachen zu tun.
Dann haben wir noch die Pedale, damit steuern wir quasi die Richtung.
Das ist nicht Gas und Bremse, Gas hatten wir ja hier schon, was mache ich damit?
Genau, damit drehen wir quasi um die Hochachse. Wenn wir zum Beispiel vorwärts fliegen, können wir damit die Richtung ändern, nach rechts, nach links.
Ach, das wäre beim Hubschrauber mit Heckrotor quasi die Steuerung des Heckrotors.
Korrekt. Und bei uns steuert es quasi in dem Fall die obere Rotorebene, die wird damit verstellt, um auch am Boden, wenn man hovert, um die Hochachse sich zu drehen. Das ist ja sonst ohne Heckrotor nicht möglich.
Wenn man was?
Um die Hochachse
dreht. Das Hovern?
Das Hovern, genau. Das ist quasi Schweben in Bodennähe, bevor man startet.
Okay, was unterscheidet das Schweben in Bodennähe vom Schweben in, keine Ahnung, 50 Meter Höhe?
Das Schweben in Bodennähe ist sicherer als das Schweben in hoher Höhe, sage ich mal.
Weil die Fallhöhe nicht so hoch ist.
Erstmal das und zweitens, weil du den Bodeneffekt zu nutzen machst. Das heißt, der Rotor produziert dann Abwind und auf diesem Abwind schwebt der Hubschrauber quasi in Bodennähe besser, weil du ein Luftpolster unter dir hast, als in hoher Höhe. Das Problem ist, wenn du sehr hoch hoverst und das Triebwerk fällt dir aus, fällst du wie ein Stein runter. Du hast keine Chance mehr.
Zauberwort Autorotation?
Klar, könntest du eine Hover-Autorotation machen, ist aber in dem Fall meistens nicht möglich, weil du einfach, erstmal hast du keine Vorwärtsgeschwindigkeit, um eine vernünftige Autorotation zu machen. Und zweitens fehlt dir durch die hohe Höhe das Luftpolster, wo du dann entspannt darauf abgleiten kannst.
Okay, also sollte man einen Schwebflug in großer Höhe tunlichst vermeiden, oder?
Genau, es gibt ja auch im Betriebshandbuch, gibt's so eine, das heißt Deadman's Curve quasi. Da steht drin, die Flugzustände zu, also beim Hovern, in welcher Höhe du maximal hovern darfst, damit es sicher bleibt und mit welcher Geschwindigkeit.
Okay, jetzt haben wir uns so ein bisschen eingegroovt. Was muss ich jetzt machen, um hiermit starten zu können?
Genau, im Prinzip erstmal logischerweise das Triebwerk starten, die Drehzahl auf 100% erhöhen. Davor macht man noch so zwei, drei kleine Checks. Also einmal kontrollieren, ob die beiden Zündkreise problemlos funktionieren. Einmal kontrollieren, ob der Freilauf des Triebwerks funktioniert. Das heißt, wenn das Triebwerk ausfällt, dass der Rotor weiterdreht und nicht mit dem Triebwerk noch verbunden ist. Genau, dann erhöht man seinen Drehzahl auf 100%, schaltet den Governor ein, der dann die Drehzahlregelung übernimmt. Und dann zieht man am Kollektiv.
An der Handbremse?
Genau, an der Handbremse. Und begibt sich in den Hover, also in den Schweben, ins Schweben. So, wenn man dann im Hovern ist, je nachdem, wo man gerade ist, auf dem Flugplatz zum Beispiel, schwebt man dann vorsichtig mit Schrittgeschwindigkeit, sage ich mal, zur Startbahn. Und dann geht es auch schon los.
Na dann, wie viele Flugstunden sind es bei dir schon, Laurin?
Im PPL knapp 60 und auf unserem Heli knapp 20.
Da geht noch was.
Auf jeden Fall.
Was sind denn so die meisten Anwendungsfälle für euren Hubschrauber?
Also aktuell haben wir einige nur für den reinen Schulungsbetrieb in Deutschland, um erstmal Piloten auszubilden. Dann gibt es ein paar, die wirklich damit privat umherfliegen, um mal sonntags einen Block zu fliegen, wie auch immer.
Die Menschen gibt es wirklich?
Die gibt es tatsächlich auch, ja. Es werden auch welche für Forschungsprojekte benutzt, um einfach Sachen zu entwickeln, Sachen zu verbessern, irgendwas anderes auszuprobieren, andere Antriebssysteme. Und das war es auch eigentlich schon.
Wie viele Helis haben eure Hallen hier schon verlassen?
Wir sind jetzt bei der Nummer 16.
16?
Mhm, genau.
Okay, aber ihr könnt bis...
Da gibt es keine Obergrenze.
Sie haben gesagt, der kleinste Markt ist in Deutschland, ganz viel im Ausland. Das Ausland hätte ich gerne nochmal definiert.
Also wir haben schon Hubschrauber nach Spanien geliefert, nach China, nach Japan. Aber im Moment ist der größte Markt für uns USA.
Sie haben ja eingangs gesagt, Sie hoffen, dass Sie irgendwann quasi, dass sich das selbst finanziert. Das große Vermögen für die Entwicklung, das kleine Vermögen, um jetzt um das zu verdienen. Wann glauben Sie, dass das soweit sein kann? Wie viele Hubschrauber müssen Sie dafür bauen und verkaufen?
Ich weiß es nicht, ob ich das vor der Rente noch schaffe. Aber das ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, wir haben da so ein bisschen andere Denker als Unternehmer, wie vielleicht andere Unternehmer. Also für uns ist es jetzt nicht wichtig, das große Geld damit zu verdienen. Für uns ist es einfach wichtig, dass die Firma läuft, dass ich den Lohn bezahlen kann, dass ich die Rechnung bezahlen kann und was am Ende des Jahres darunter steht unter dem Strich. Ja, das interessiert meinen Steuerberater, das muss ja irgendwie auch gut aussehen und die Banken, aber mich jetzt nicht so wirklich, weil für mich ist es einfach nur wichtig, dass es irgendwie läuft und dass wir immer wieder vorankommen und dass wir das an Projekten, was wir uns vorgenommen haben, auch umgesetzt kriegen und auch schaffen. Und es auch so gut schaffen, dass sie dann auch wirklich was werden. Wir sind in der Forschung und Entwicklung seit vielen Jahren drin. Anfangs wollte mit uns keiner spielen. Es wurde mir wirklich so ins Gesicht gesagt, geh spielen mit deinem Hubschrauber, aber lass uns in Ruhe. Forschungseinrichtungen, die mit uns nichts zu tun haben wollten, die uns ausgelacht haben, ne?
Hätten Sie sich da manchmal gewünscht? Wir hätten doch lieber einfach die Ventilatoren gebaut?
Ja, definitiv. Das habe ich mir in den 7 Jahren, ich weiß nicht, 5 Millionen Mal gewünscht bestimmt, jede Nacht aufs Neue. Das ist irgendwie, man kommt so oft an einen Punkt, wo man sagt, jetzt geht's nicht weiter, jetzt kann ich nicht weiter, ich kann finanziell nicht mehr, ich kann körperlich nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber man hat keine Chance aufzugeben, man will auch nicht aufgeben. Man muss ja immer weiterdenken und man denkt natürlich auch an seine Leute, die immer hinter einem stehen, ne, und immer mitziehen. Und mitmachen und ja, komm, das schaffen wir jetzt schon, jetzt komm, jetzt kriegen wir schon irgendwie hin. Und aber ich weiß, wie oft mein Mann zu mir gesagt hat, wann hörst du endlich auf damit? wann machst du die Firma endlich zu? Es ist jetzt gut, ne? Aber es gab kein Aufgeben für mich.
Sie haben ja die Rente selber schon angesprochen, aber ja. Die Nachfolge ist ja gesichert eigentlich.
Ja, also mein Sohn hat schon gesagt, er will die Firma übernehmen und will irgendwann mal weitermachen, was natürlich für mich dann noch mehr Ansporn ist, ne, weil, ja, wie schon gesagt, ich stehe oft vor dem Punkt, dass ja, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt verkaufe ich den ganzen Kram oder mache die Hütte zu und dann sagt mein Sohn, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, wir machen weiter, jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt schaffen wir den Rest auch noch. Wir werden nie am Ende sein. Weil wir immer wieder uns in neue Projekte reindenken, immer wieder was Neues machen, uns immer wieder was Neues überlegen, was natürlich auch spannend ist. Ne? Ja, deswegen muss es ja irgendwie immer weitergehen.
Ich drücke die Daumen. Welche Rolle spielt denn Fachkräftemangel bei Ihnen und in Ihrer Region?
Oh, sehr große Rolle, weil es gibt keine. Gut, in der Luftfahrt brauchen wir uns nichts vormachen. Bei uns im kleinen Eichsfeld, da gibt es keine Luftfahrt. Wir sind die Einzigen, die eigentlich fast in ganz Thüringen Luftfahrt betreiben. Jedenfalls in dem Bereich, dass wir Luftfahrtgeräte bauen. Und da findet man sowieso groß keinen. Ne? Also man muss sich das hauptsächlich sein Personal auch selber ausbilden. Ne? Und im Maschinenbau ist es auch nicht anders. Also es ist wirklich eher schwierig, geeignetes Personal zu finden. Und wir haben Leute aus allen möglichen Branchen. Und ich sage immer, der Wille zählt. Ne? Das ist genau wie bei der Rotorblattabteilung. Ne? Da arbeiten nur Frauen, die kommen aus allen möglichen Bereichen. Fleischer, Gärtner, sonst was. Die hatten auch keine Ahnung, genau wie wir auch nicht. Ne? Und die haben sich genauso gut in dieses ganze System reingefuchst und reingedacht. Ja, weil sie Lust dazu hatten, weil sie es wollten, weil der Wille dazu da ist. Ne? Aber das vermisse ich halt im Moment so bei der jungen Generation. Den Willen, den gibt es irgendwie nicht mehr.
Ich hoffe. Das ist ein kleiner Appell. Es gibt eine Kategorie bei mir, nennt sich der Gedankensprint, sind viele kurze Fragen. Ich hoffe auf kurze, spontane Antworten.
Okay.
Wollen wir es angehen?
Ja.
Der Gedankensprint.
Womit wären Sie als Kind am liebsten berühmt geworden?
Als Kind? Nee, da fällt mir gar nichts zu ein.
Was denken Sie morgens, wenn der Wecker klingelt?
Wieder ins Chaos stürzen.
Welche Fähigkeit hätten Sie gern über Nacht gelernt?
Oh, Englisch sprechen.
Ein Problem heute
ja,
bei Ihnen?
Ja, Riesenproblem. Ich hatte damals in der Schule nur 2 Jahre Englisch und ich bin da auch irgendwie talentfrei, muss ich sagen. Und gerade in der Luftfahrt ist Englisch ja nun sehr wichtig und da habe ich so meine Probleme. Das würde ich gerne über Nacht lernen, weil mit dem normalen Lernen habe ich keine Zeit und keine Muße zu.
Welche Musik, welcher Song gibt Ihnen besonders Energie?
Also ich bin auf keine Musikrichtung eingeschossen. Ich höre alles das, was gerade so im Radio läuft. Und die meisten Lieder kenne ich noch nicht mal mit Namen.
Welches Wort fehlt Ihnen im Duden? Hubschrauber, Helikopter haben wir, glaube ich, drin. Ja. Ultraleicht wahrscheinlich auch.
Ultraleicht auch. Fällt mir jetzt auch kein Wort ein.
Worüber konnten Sie zuletzt herzlich lachen, obwohl es vielleicht auch ernst war? Ich hoffe, Sie konnten lachen irgendwo in letzter
Zeit.
Ich kann
gut lachen. Also ich kann mich auch gut selber gerne auf die Schippe nehmen und lass mich auch gerne auf die Schippe nehmen. Da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen mit. Deswegen, ich versuche eigentlich immer alles positiv anzugehen, obwohl es manchmal auch sehr frustrierend ist. Aber ich glaube, wenn man es nicht positiv sieht, dann kommt man gar nicht voran.
Wenn Sie für einen Tag mit jemandem tauschen dürften, mit wem?
Och ja, mit meinem Mann. So einen Tag auf der Polizeidienststelle mal arbeiten wäre auch nicht schlecht.
Meinst du, dass es entspannter zugeht?
Nein.
Was in Ihrem Alltag wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen?
Vor 10 Jahren?
Sie können eine andere Zahl einsetzen, wenn es vor 5 Jahren war oder vor 15. Aber was sagen Sie, was hat sich wirklich radikal für Sie verändert, zum Positiven oder auch Negativen?
Ja, mein ganzes Leben hat sich mit dem Hubschrauber verändert. Die Luftfahrt ist... man ist himmelhoch, zieh aus und so im nächsten Moment zu Tode betrübt. Ne? Man denkt, es funktioniert alles und dann geht doch alles nicht in die richtige Richtung. Es hat sich schon sehr viel verändert in den letzten 14 Jahren, seitdem ich diese Firma habe.
Folgenden Satz bitte vervollständigen. Einen echten Champion erkennt man an?
An seinen Dingen, die man tut.
Bisher erstmal danke. Sind Sie Ihrem Vater inzwischen eigentlich dankbar für seine Verrücktheit oder...
Ja. Das heißt, dankbar. Meinem Vater bin ich sowieso dankbar dafür, das, was er geschaffen hat und das, was er geleistet hat und was er vorangebracht hat in seinem Leben. Das ist richtig, aber ob ich ihm für das manchmal so dankbar bin, das weiß ich nicht. Nee. Manchmal, ja, wie gesagt, es gibt diese guten und die schlechten Tage.
Oder haben Sie auch ein bisschen Angst vor dem, was er sich vielleicht als nächstes einfallen lässt?
Nee, das nicht. Nee, mein Vater ist mittlerweile in Rente und genießt sein Rentendasein. Also fragt auch immer mal, was wir so machen und was wir uns einfallen lassen. Aber wir lassen uns ja auch genug Blödsinn einfallen. Ich glaube, wir sind da unserem Vater ganz schön ähnlich mittlerweile.
Der Apfel.
Ja, genau.
Nicht weit. Welche Vision haben Sie denn für EDM für die nächsten Jahre? Zeitraum X.
Also die Firma immer weiter voranzubringen natürlich, logischerweise. Jetzt natürlich auch viel in den Drohnenmarkt mit einzusteigen, da uns weiterzuentwickeln, vielleicht mal noch einen größeren Hubschrauber zu entwickeln, ist auch immer noch so eine Vision, wo wir alle mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall nicht auf dem Stand stehen bleiben, wo wir jetzt stehen. Das haben wir letzten 14 Jahre nicht gemacht und haben uns immer weiterentwickelt und das werden wir auch in den nächsten 20, 30 Jahren tun, hoffentlich.
Toi, toi, toi. Wir haben heute gesehen, wer hier in Thüringen Helikopter baut, der braucht nicht nur technisches Know-how, sondern eben auch eine Menge Durchhaltevermögen und vielleicht sogar eine Portion Trotz.
Ja, definitiv.
Kann man so sagen.
Muss man haben, glaube ich.
Anja Ernst, Geschäftsführerin von EDM Aerotech, war heute mein Gast. Vielen Dank für den gemeinsamen Ausflug, den wir hier machen konnten in die letzten 14 Jahre in die Welt der Luftfahrt. Frau Ernst, vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Das war wieder ein spannender Einblick in die kleine, große Welt der Hidden Champions aus Thüringen. Auf diesem Kanal gibt es außerdem jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen, direkt von unseren Reporterinnen und Reportern. Also, Top-Thema Thüringen abonnieren, zu finden im ARD Sounds.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.